Vielen Dank mal für das Lied. Das ist jetzt eine gute Steilvorlage. Das Predigtthema, das ich mir heute selber gestellt habe, das könnte man eigentlich auch mit einem Brigitte-Artikel abhandeln. Also irgendwie 10 gute Tipps, wie man Beziehungen aufbauen kann, wie man sich öffnen kann vor Leuten, wie man es wagen kann, irgendwie sich Leuten zuzumuten mit dem, was man so hat und irgendwie so. Und das kann die Brigitte besser als ich. Also keine Frage, das sind Profis und die schreiben alle voneinander ab und am Ende kommen da gute Sachen bei raus. So, ne? Das ist alles prima. Wenn wir aber die Dinge, die wir tun, tun, weil Gott, dann sieht das alles irgendwie anders aus. Also wenn wir jetzt predigen mit dem Hintergrund, dass es einen wunderbaren Gott gibt, einen awesome God, ein ehrfurchtsgebietender Gott, dann verschieben sich irgendwie auch Perspektiven und dann machen wir vielleicht auch Dinge, die, so wie Luise das gesagt hat, ich bin irgendwie ängstlich und es könnte ja was richtig Tolles dabei passieren. So eine komische Mischung. Und ich möchte euch da gerne mit reinnehmen. Letzte Woche habe ich darüber geredet, dass es eine Ethik gibt, die irgendwie in Gott gegründet ist und habe das an einem Beispiel so ein bisschen erklärt. Hört es euch ruhig nochmal zu Hause an. Ich möchte heute so über den Alltagskrempel reden und wie ganz anders das aussieht, wenn man von Gott an die Sache irgendwie rangeht. Ich glaube nämlich, umso länger ich unterwegs bin, dass es enorm wichtig ist, dass Leute ein Fundament haben, was wir vielleicht nennen würden, so ist wie ein Weltbild, so eine Grundüberzeugung, was ist eigentlich die Welt und wie setzt sich das zusammen und was ist der Boden und kommt danach und irgendwann dann am Ende können wir darüber reden und was machen wir jetzt damit? Also was heißt das jetzt für unser Verhalten? Also wenn wir zum Beispiel darüber reden, mit Leuten in Kontakt zu treten oder sich vielleicht selber zuzumuten Leuten, dann ist das Erste, was mir dazu einfällt, dass wir als Menschen Gottes Ebenbild sind. Das ist so eine Geschichte, die ist so atemberaubend. Also wenn Gott die uns nicht sagen würde, dann würden wir sagen, du spinnst. Ja? Also Gott schafft den Menschen und er schafft ihn nach seinem Bilde. Also irgendwie hat Gott in den Spiegel geguckt und das ist ja manchmal so, wenn man dann anfängt zu zeichnen, das ist nicht ganz so, das ist keine Fotokopie, ne? Aber er hat in den Spiegel geguckt und nachdem er in den Spiegel geguckt hat, hat er irgendwie Ton genommen und hat da was gebastelt und da rausgekommen sind wir. Wir sind nach Gottes Bild geschaffen. Und wenn das so ist, dass wir nach Gottes Bild geschaffen sind, dann hat das unfassbare Konsequenzen für die Menschen, mit denen wir es zu tun haben. Also wir können ja Menschen betrachten als eine Lebensform auf diesem Planeten neben anderen. Dann kommen wir zu völlig anderen Ergebnissen, als wenn wir sagen, der Mensch ist Gottes Bild. Also der Typ, der mich nervt, der neben mir sitzt, oder mein Angestellter oder mein Vorgesetzter oder mein Nachbar oder mein Klassenkamerad oder mein, also egal wer, es sind Gottes Ebenbilder. Also etwas ist in diesen Menschen, das, wenn man hinguckt und dafür offen ist, dich erinnern kann an Gott. Und auf einmal verändert das unsere Art, wie wir mit Menschen umgehen, dramatisch. Deswegen glaube ich, bevor wir anfangen darüber zu reden, so wie können, machen wir das praktisch und irgendwie sowas, muss, glaube ich, erstmal häufig richtig was in der Tiefe in unserem Herzen passieren, dass wir den Blick verändern. Dass wir auf einmal merken und das irgendwie wegkommt von so einem, okay, so erzählt die Bibel irgendwie die Erschaffung des Menschen und irgendwie sowas. Also das ist die Art, wie Gott uns sagt, so ist das, so sehe ich euch. Und das ist, wie wir unseren Alltag kriegen müssen, sondern wir müssen irgendwie zusehen, dass das, was Gott sagt über die Welt und über uns sagt und über die Ursprünge sagt, das müssen wir irgendwie hinkriegen, dass es Fundament unseres Handelns wird. Das ist dann total schwierig, wenn das eine ganze Gesellschaft hinkriegen muss. Das hat in unserem Fall über 1000 Jahre gebraucht, dass dieses theoretische, theologische Wissen, dass jeder Mensch ein Ebenbild Gottes ist, ja irgendwie praktische Konsequenzen hat. Wir bringen keine Menschen um, die Würde des Menschen ist unantastbar und also was weiß ich. Das sind alles eigentlich Sachen, die man in der Tiefe nur versteht. Warum konnte sowas in unserer Gesellschaft mal wachsen als Überzeugung? Warum konnte das alles mal entstehen? Weil es ein Reden vom Menschen gibt in der Tiefe, das so fundamental atemberaubend ist. Menschen sind Gottes Ebenbild. Das musste irgendwann mal Formen finden. Und tatsächlich ist es ja ein Unterschied, ob ich für Leute bete und mit Leuten irgendwie zu tun habe und irgendwie damit umgehen muss, dass ich Antipathie und Sympathie und Leute, mit denen muss ich halt und Leute, mit denen kann ich, mit denen soll ich und irgendwie sowas. Es verändert das alles, wenn ich einen Blick auf Leute kriege, die einfach Gottes Ebenbilder sind. Und dass ich auf einmal merke, die Haupthürde ist mein Herz. Die Hauptschwelle, die ich überschreiten muss, ist mein Herz, das ich an die Hand nehmen muss und meinem Herzen sagen muss, der Tobias, der ist von Gott geliebtes Ebenbild. Punkt. So ist das. Mein Kampf, nicht sein Kampf. Mein Kampf, mein ganz persönlicher Kampf. Wenn wir in die Bibel reingucken und fragen, so wie hat Gott den Menschen geschaffen, dann ist das eben auch in diesem Schöpfungswort sehr schön beschrieben, wo es heißt, ne, er hat ihn geschaffen zu seinem Bilde, als Mann und Frau schuf er sie. Also von Anfang an sind wir irgendwie darauf gebastelt worden, dass wir in Gemeinschaft sind. Wir funktionieren nicht so gut komplett alleine. Isolationshaft ist, dafür sind Menschen irgendwie nicht gebastelt worden. Gott will, dass wir Gemeinschaft haben. Das ist nicht was, was wir irgendwie, wo wir uns zu Gott umdrehen und sagen, na Gott, also ich persönlich, ich bin irgendwie so ein bisschen komisch, ich hätte gerne Gemeinschaft, ich würde gerne mit Leuten in Kontakt treten, sondern das ist etwas, was Gott hineingelegt hat in unser Herz, weil es seine Sehnsucht ist. Er will Gemeinschaft mit uns haben und deswegen will er auch Gemeinschaft unter uns stiften. Am liebsten hat er es, wenn wir Gemeinschaft haben und er da mittendrin ist, findet er top. Wenn wir darüber reden, mit Leuten in Kontakt zu treten, dann gibt es was Drittes, was mir aufgefallen ist, das hat länger bei mir gebraucht, bis ich das irgendwann mal verstanden habe, was das eigentlich heißt. Nämlich, dass die Bibel davon redet, dass Gott unser Richter ist. Also, was meint das eigentlich? Alles, was ich tue, alles, was ich denke, alles, was ich handle, alles, was ich irgendwie bewege, was von mir ausgeht oder nicht von mir ausgeht, verantworte ich vor Gott. Alles. Mein Leben ist verantwortet vor Gott. Er wird zu seiner Zeit mit mir über die Dinge reden. Und wir werden das miteinander zu handeln haben. Also er wird es handeln. Er ist mein Richter. Das ist ja erstmal so ein ganz abstraktes Ding und das kann ich auch irgendwie in so eine irgendwie komisch geartete Zukunft schieben und sagen, dass irgendwann ist das mal Thema oder irgendwie sowas. Ne? Aber das Spannende ist, wenn ich das in die Gegenwart reinhole, dass er mein Richter ist, dass er der Richter meiner Sinne ist, meiner Gedanken, meines Herzens ist, dann verändert das tatsächlich auf einmal unfassbar viel. Zum Beispiel macht es mich wahnsinnig unabhängig von der Meinung von Menschen. Die Bibel sagt nämlich nicht, dass es darum geht, was alle irgendwie über mich denken, sondern dass es darum geht, was Gott über mich denkt. Und das ist ja unfassbar entlastend. Und auf einmal ist das, ich gehe auf dich zu, ist nicht das Verben um finde mich nett, heb den Daumen über mich und sag irgendwas Nettes zu mir, gib mir ein gutes Gefühl, sondern das auf den anderen zugehen geschieht in einer großen Freiheit, weil die einzige Meinung, die zählt über meinem Leben, ist die Meinung Gottes. Und ich weiß, dass das ein, ein Kampf ist, keine Frage. Also jeder von uns lebt auch irgendwie davon, dass ihn mal jemand anlächelt. Jeder von uns lebt auch davon, dass irgendwie positive Interaktion passiert. Aber ein Herz, das sich mehr und mehr darin birgt, zu sagen, was zählt ist, was Gott über mich denkt, macht frei. Es ist dann gar nicht so schwer zu sagen, ja, das ist meine Schuld. Das war mein Fehler. Das ist meins. Weil Gott weiß es eh. Für ihn ist das sowieso alles offensichtlich. Und es ist sowieso nur wichtig, was Gott darüber denkt. Was Menschen jetzt wahrnehmen, das ist doch irrelevant. Ich muss es nicht verstecken. Und das hat sich so tief reingegraben in unsere Kultur, dass es Soziologen von unserer Kultur als einer Schuldkultur sprechen. Und das wird, dieses Reden von unserer Kultur als einer Schuldkultur wird gegenübergestellt einer Schamkultur. Eine Schamkultur sagt sehr scharf eigentlich, dass eine Sache erst dann schlimm ist, wenn sie wahrgenommen wird, wenn sie bemerkt wird. Solange das keiner merkt, dass ich was Schlimmes gemacht habe, dass ich einen Fehler gemacht habe, ist der Fehler eigentlich gar nicht passiert. Eine Schuldkultur sagt, ich verantworte mein Handeln vor einem ewigen Gott und kann deswegen zu dem stehen, was ich getan habe, weil das ist einfach da. Und ob das noch jemand anders erfährt oder ob das viele erfahren oder alle erfahren, ist völlig irrelevant. Wichtig ist nur, dass der eine es erfahren hat, Gott, und der hat es erfahren. Gott ist mein Richter. Dass Gott mein Richter ist, ist ja eigentlich nur zu ertragen, weil viertens die Bibel sagt, dass Gott gnädig ist. Das ist ja das Spannende. Gott sieht mein Leben, sieht mein ganzes Ding und all das, was wir irgendwie so mit einem gewissen Aufwand versuchen aufrechtzuerhalten um uns herum, was Leute irgendwie von uns denken sollen und nicht, zerbröselt ja irgendwie so vor ihm. Und obwohl er so tief reinguckt und auch Motive bei uns sieht und Gedanken bei uns sieht, von denen wir immer hoffen, dass die niemand sonst sieht, obwohl das so ist, kommt Gott und begegnet uns mit Gnade. Und das ist nicht, weil er irgendwie so ein, wie soll ich das sagen, es gibt ja so diese Großelterngnade, ja? Ab einem gewissen Alter runter zu Enkeln ist eigentlich alles niedlich, was Enkel machen. Ne? So, ne? Das ist, aber das ist ja erst ab einem gewissen Alter, dass man das erreicht. So, ne? Das meine ich nicht, sondern ich meine, mit der Gnade Gottes ist es dieses komische Ding, dass er es schafft zu sagen, deine Schuld ist wirklich schrecklich und weil sie so schrecklich ist, nehme ich sie auf mich. Du kannst damit gar nicht umgehen. Wenn ich sie bei dir lasse, wird sie dich umbringen. Deine Schuld ist so schrecklich, dass die will ich. Und das, was dann geschieht, ist ja atemberaubend, dass Gott selbst auf diese Welt kommt, meine Schuld nimmt und mit meiner Schuld in den Tod geht, sich kreuzigen lässt für mich. Aber das ist an diesem Kreuz, in diesem Kreuzigungsgeschehen, kommt es dann auf einmal zusammen, dass Gott der Richter ist und Gott der Gnädige ist. Er richtet sich selbst in diesem Fall für meine Schuld und wird mir damit zum gnädigen Gott. Und das ist ja irre, ne? Ich kann in den Spiegel gucken und kann es schier nicht mit mir aushalten und halte es aus, weil Gott sagt, in meinen Augen gibt es nichts, was das Bild trübt. Ich habe das alles getilgt. Und dann eine fünfte Geschichte, wenn ich in die Bibel gucke und über Gemeinschaft nachdenke und so, dann gibt es irgendwie diesen, nach dem Kreuz, nachdem, dass Gott für mich gestorben ist, dass Gott mit mir durch den Tod gegangen ist, mich zu neuem Leben erweckt hat, stellt er uns in diese Welt und sagt, ihr könnt das miteinander. Ihr schafft das. Und dann gibt es so eine nette Zusammenfassung, wo Paulus mal einmal sagt, in Christus, da ist weder Jude noch Heide. Also weder fromm geboren noch in Hamburg geboren. Ne? Also es ist weder Jude noch Heide. Da ist weder Mann noch Frau. Da ist weder arm noch reich. da ist weder, und was immer die Gegensätze sind, die irgendwie in deinem Leben irgendwie zu den Kategorien gehören. Gott kommt und sagt, die ganzen Schubladen dieser Welt, wo man so dazugehört oder wo man so nicht so dazugehört, cool oder uncool oder was weiß ich, ne, diese ganzen Kategorien sind Staub in Christus. Gott kommt und er begegnet uns und er stellt uns zusammen, guckt uns alle miteinander an und dann sollen wir Gemeinde miteinander basteln, Kirche, und gibt uns seinen Heiligen Geist und sagt, kreiert etwas an Miteinander, das eben diese Unterschiede nicht lebt. Seht zu, dass ihr euch komplett auf Augenhöhe begegnet. Nämlich auf der Augenhöhe dessen, der sich von Gott geliebt weiß und dass der andere auch von Gott geliebt ist. Dass wir wirklich Gemeinschaft bauen können. Und das war durch die Geschichte des Christentums eines der immer wieder heißen Geschichten, dass es Christen gelungen war, Leute zusammenzubringen, an einen Tisch zu bringen, in ein Miteinander hineinzubringen, wo man sagt, so wie haben die das hingekriegt? Wie ist das gelungen? Weder Jude noch Heide, weder noch, sondern alle eins in Christus. Wenn ich jetzt dieses ganze Paket nehme, wie Gott von mir redet und wie Gott von dir redet, wie Gott von Menschen redet, dann können wir anfangen, über das Praktische zu reden. Aber wenn wir diese Grundlage nicht haben, dann werden wir innere Gespräche haben, die uns blockieren. Warum soll ich mit dem in Kontakt treten, der ist doof? Warum soll ich mit dem in Kontakt treten, der ist anders als ich? Warum soll ich mit dem in Kontakt treten, der könnte mir wehtun? Also die ganzen Varianten von, was uns hindert. Die ganzen Ängste, die uns halten. Die ganzen Prägungen, die uns irgendwie auf bestimmte Leute zugehen lassen und auf andere Leute nicht. So, jetzt könnte ich Schluss machen, jetzt mache ich aber nochmal 5 Minuten Brigitte. Ich finde, was sich eigentlich indirekt aus diesem Ding ergibt, ist, entdecke Kompetenz in deinem Gegenüber. Ich mag diesen Satz, erwische Leute dabei, dass sie was gut machen. Aber das Spannende ist doch, in jedem Menschen ist was an Gottes Ebenbildlichkeit. Und das entdeckt das. Wenn du mit einem Menschen zu tun hast, bete doch still in deinem Herzen und sag Gott, Gott zeig mir in diesem Menschen den Teil, der dein Ebenbild ist. Und das Spannende ist, das gibt es. Das gibt es bei ganz komischen Leuten. Das gibt es. Entdecke Kompetenzen. Was macht der andere besonders gut? Im Moment, vielleicht gerade jetzt oder vielleicht auch dauerhaft. Es ist spannend, was Leute manchmal für Facetten mitbringen. Zweitens, das Woher und das Wohin sind spannende Sachen von Menschen. Wohin bewegen sich Menschen, wo kommen Leute her? Von der Bibel her würde ich sagen, das geht eigentlich noch ein bisschen tiefer. Es ist nämlich die Frage nach dem, warum leben wir und wozu leben wir? Also was hat mal unser Leben gestartet? Was waren Gottes Absichten dahinter? Und was will er heute mit meinem Leben? Mit Menschen in Kontakt treten und Offenheit wagen, Berührung wagen, ist ganz häufig die Frage, aus welchem Elternhaus kommst du eigentlich? Und dann einfach mal eine halbe Stunde Zeit haben. Fragen. Ich bin immer wieder fasziniert, was für Geschichten Leute so mitbringen. Also nicht jede Geschichte ist spannend, aber 80% sind es. Warum? Warum bist du da? Warum lebst du? Und wozu? lebst du, wäre dann die Frage, die damit schnell einhergeht, zu sagen so, und was jetzt? Ein dritter Punkt. Schwarze Löcher sind Ansammlungen von ganz viel Zeug, die so dermaßen viel Zeug sind, dass Licht selbst zu schwer ist, um dem zu entkommen. Deswegen ist es schwarz, kommt kein Licht raus. Wenn dein Herz ein schwarzes Loch ist, will sich keiner dir nähern, weil er Angst hat, da reingesogen zu werden und im Nichts zu verschwinden. Fülle dein Herz. Wenn du mit Menschen in Kontakt trittst, dann gibt es auf deiner Seite, auf meiner Seite immer auch eine bestimmte Form von Bedürftigkeit. Aber wenn die Bedürftigkeit alles ist, warum ich mit dem anderen in Kontakt trete, stoße ich den anderen eigentlich von mir weg. Der andere rennt um sein Leben. Fülle dein Herz. Sieh zu, dass du zu dem Gott gehst, der dich liebt und der dich annimmt, und lass dir von ihm sagen, dass du sein Schnuckelchen bist. Und dann hast du eine Basis, eine ganz andere Basis, auch mit Menschen in Kontakt zu treten. Weil nicht Menschen dir geben müssen, was Menschen dir vielleicht gar nicht geben können. Mein Vater war Tierarzt und er sagt, bis auf ganz, 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 ganz wenige Hunde, ich bin denen nie live begegnet, bis auf ganz, ganz wenige Hunde, ist es eigentlich so, dass Hunde eine Beißhemmung haben, wenn du ihnen die Kehle zeigst. Also das sollte man nicht bei jedem Hund probieren. Ne? Aber es ist, also wenn Hunde miteinander balgen und richtig böse miteinander werden und so, ne, wer von uns hat die breitesten Schultern, dann können die schon sich richtig angehen, bis zu dem Moment normalerweise, bis einer der beiden Hunde seine Kehle zeigt und dem anderen Hund damit die Gelegenheit gibt, zuzubeißen. Das tun Hunde nicht. Also man kann das Hunden auch abtrainieren und so eine Mischung aus abtrainieren und wegzüchten und dann gibt es ja diese Monster. Aber für 99,9% der Hunde, also für diejenigen von euch, die vor Hunden Angst haben, es sind wirklich nur 0,1%, ne? Also die allermeisten Hunde haben einen funktionierenden Beißhemmungsreflex. Ich übertrage das mal auf uns. Verstehst du, Gott ist dein Richter. Was hindert dich, deine Kehle zu zeigen? Und es ist nicht schlimm, wenn Menschen beißen. Das ist eben der Punkt. Es ist nicht schlimm. Sie sagte gerade, Menschen haben keine Beißhemmung. Es ist nicht schlimm, weil Gott ist mein Richter. Lasst Menschen beißen. Was ist das Problem? Ich bin doch in Gottes Hand. Und dann, versteht ihr, das meine ich damit, wenn wir sicher sind in dem, wer wir in Gott sind und wer Gott für uns ist und wer Gott an unserer Seite und um unsere Wurzeln herum ist, können wir Offenheit wagen. Dann können wir auch anfangen damit, dass wir sagen, das und das kriege ich nicht hin. Das und das kriege ich nicht gebacken. Das und das schaffe ich nicht. Und ich erlebe, anders als du das gerade gesagt hast, dass die meisten Menschen eine ausgeprägte Zubeißhemmung haben. Dass die meisten Menschen so lange beißen, solange sie das Gefühl haben, es geht darum, wer am weitesten pinkeln kann. Und wenn ich aus diesem Spiel aussteige, reagieren die meisten Menschen positiv. Weil wir so gebastelt sind. So hat Gott uns mal gemacht. Gott hat uns darauf angelegt, Gemeinschaft zu leben. Und als letztes, du trägst die Verantwortung für dich. Wie viel du auf Menschen zugehst, ist dein Ding. Du bist nicht so, weil Menschen und so weiter, sondern du trägst die Verantwortung für dich. Und das, was du davon tragen kannst, das trag, und was du nicht tragen kannst, damit geh zu Gott. Aber das ist der, du trägst die Verantwortung. Deswegen ist diese Frage, die Luise gerade mit The Turning kurz beschrieben hat, ne, diese Spannung, die haben wir ja fast immer, wenn wir es mit Menschen zu tun haben. Wie viel traue ich mich, wie viel traue ich mich nicht, was mache ich nicht und sowas. Ne? Und was ich dir einfach nur raten kann, ist, schieb die Karte nicht rüber über den Tisch und überlass das deinem Gegenüber. Kannst du natürlich machen, aber das ist ja doof. Dein Lebensglück aus der Hand zu geben, deine Kontaktmöglichkeiten aus der Hand zu geben und mal zu gucken, wie der andere agiert, da kann ich dir nur raten, nein. Wenn Gott dich sieht, sieht er sein Ebenbild. Sieht, ich sag's jetzt mal neudeutsch, deine Wirksamkeit. Du kannst gestalten. Und das sage ich nicht, weil wir jetzt irgendwie hier Psychologie zweite Lehrstunde sind, sondern das sage ich, weil Gott uns geschaffen hat zu seinem Bilde und er ist Schöpfer und er ist mächtig. Er ist ein Liebender. Gott sieht uns und sieht eine Menge Möglichkeiten, was von uns möglich ist, was wir reinschmeißen können ins Leben. Wir haben ja jetzt Gemeindefreizeit vor uns, viele von uns. Das ist immer so die ganz spannende Frage, wie schnell gelingt es, wie vielen von uns irgendwie so wirklich in Kontakt zu treten. Das ist ja auch nicht so schwierig auf so einer Woche. Also wir haben ja da irgendwie alle unsere eigenen Häuser. Man kann sich natürlich auch hinter sich einschließen, ne? So, und dann eine Woche erleben, dass man nichts erlebt. So, das ist nicht so schwierig. Und so gibt es eine Menge andere Möglichkeiten, Dinge zu vermeiden. Aber vielleicht ist jetzt der richtige Moment, kurz genug davor, lang genug davor, zu sagen, oh Gott, hilf mir mal, dass ich das irgendwie gut auf die Reihe kriege. Haben wir ein paar Tage, leg mir vielleicht mal Leute aufs Herz, leg dir mein eigenes Herz, lege ich vor dir hin, meine Ängste, meine Befürchtungen. Und dann mal gucken, was du daraus machen kannst an Gottes Hand. Ich bete mir dazu. Herr, ich danke dir, dass du uns gerufen hast aus dem Nichts ins Dasein. Und da ist so viel irgendwie, was ich da nicht so in den Größenordnungen richtig verstehe, dass du der Schöpfer des Universums dein Antlitz in mein Herz prägst. Das passt irgendwie alles nicht zusammen, aber ich möchte dich bitten, dass du mir hilfst, dass du uns hilfst, dem nachzuspüren. Dass es diese Momente gibt, wo wir im anderen etwas sehen von deiner Schönheit. Jetzt möchte ich dich besonders bitten, dass du uns hilfst, mit unserem eigenen Herzen, diesem trotzigen und verzagten Ding, umzugehen und unserem Herzen die Dinge zuzusprechen, die wir unserem Herzen sagen müssen. Komm, Geist Gottes, gib uns Weisheit und gib uns Kraft. Gott, und ich will dir neu sagen, dass ich dankbar bin, dass du mein Richter bist. Niemand sonst. Du bist mein Richter. Du bist mein Anwalt. Du bist mein Eingang und mein Ausgang aus dem Leben und aus der Beurteilung meines Lebens. Möchte ich besonders für die hier bitten, die zu kämpfen haben mit Menschenfurcht, zu kämpfen haben mit Selbstwertschmerzen. Möchte ich für die bitten, die merken, dass ihr Herz einem schwarzen Loch gleicht und die die sich so schwer tun, irgendwie so ihre Nahrung und ihren Wert aus dir zu schöpfen. Erbarmlicher, du guter und gütiger Gott.